Chinas Achterbahnfahrt in die Moderne, Teil 2. Eine legendäre Zugreise, die China für immer veränderte. Am frühen Morgen des 19. Januars 1992 erreichte ein Zug die südchinesische Provinzhauptstadt Guangzhou. Zwei Tage zuvor war Deng am Pekinger Hauptbahnhof mit seiner Familie abgefahren. Dengs plötzliche Reise, so glaubten die meisten Politiker, sei bloß ein mehrwöchiger Urlaub. Bestimmt floh der damals weit über 80-jährige Politikrentner, der zwei Jahre zuvor sein letztes wichtiges Amt abgegeben hatte, wieder vor dem harten Winter in Peking, dachte man sich. Doch sie irrten. In Wirklichkeit reiste Deng in den Süden, um den Widerstand der Partei-Hardliner nach 1989, Tiananmen und dem Ende der Sowjetunion zu brechen und die aus seiner Sicht notwendigen wirtschaftlichen Liberalisierung samt Reformen neuen Schub zu verleihen. Denn nach der Ära Maos war Chinas Industrie wenig erfolgreich und weitgehend in Staatsbesitz. 1978 entfielen 78% der Industrieproduktion und 76% aller Industriearbeiter auf Staatsunternehmen. Deng war überzeugt. Eine freiere Wirtschaft mit privaten Unternehmen ist dynamischer, effizienter und letztlich erfolgreicher als die oft ineffizienten und trägen staatlichen Firmenkollektive. Eine Rückkehr zur Planwirtschaft, da war sich Deng sicher, würde das Ende der KPCH bedeuten. Ohne eine wirtschaftliche Öffnung sei eine Revolution nur noch eine Frage der Zeit. Dengs heimliches Reiseziel war deshalb der Aufbau von politischem Druck, um seinen wirtschaftlichen Reformkurs fortzusetzen. Zuvor versuchte er noch, die politische Spitze durch Argumente für Markt statt Planwirtschaft, freien Handel und Wachstum zu überzeugen. So wird berichtet, dass er am 3. März 1990 Chinas Führung um Parteichef Jiang Zemin, Premier Li Peng und Staatspräsident Yang Shangkung fragte: Warum unterstützt uns das Volk? Ohne eine Reaktion abzuwarten, gab Deng die Antwort selbst: Weil sich die Wirtschaft entwickelt hat. Sofort legte er eine zweite Frage nach: Was aber, wenn das Wachstum plötzlich stagnieren sollte oder die Zuwachsraten jährlich nur bei 4-5% liegen? Vielleicht sogar nur bei 2-3%, welche Effekte hätte das? Und wieder gab Deng die Antwort selbst: Es wäre nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern auch ein politisches, rief er. Doch nichts geschah von politischer Seite. Deshalb sah er sich zu der in China noch heute legendären Tour in den Süden gezwungen, wo er 1992 mehrere Städte besuchte, wie die Sonderwirtschaftszonen in Shenzhen, im benachbarten Zhuhai sowie Shanghai. Auf seiner anfangs geheimen Inspektionsreise betonte Deng immer wieder die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Liberalisierung. Schon bald wurden die Medien in Hongkong aufmerksam. Scharen von Journalisten reisten über die Grenze. Aus Guangzhou kamen lokale Medienvertreter. Nach wenigen Tagen wurde Deng von 50 bis 60 Journalisten in Shenzhen begleitet. Die Journalisten berichteten eifrig, protokollierten Dengs Reden über die wirtschaftliche Öffnung Chinas. Das Fernsehen in Hongkong übertrug Sondersendungen, die Millionen Chinesen empfangen konnten. Die Presse in Peking schwieg jedoch beharrlich. Weder die Volkszeitung noch das Staatsfernsehen ging auf Dengs Reise ein. Ein Order von ganz oben. Während Deng nach Shanghai weiterzog, diskutierte das Politbüro in Peking über Dengs Medienoffensive und ein brisantes Geheimtreffen mit Militärkadern in Zhuhai. Sitzung auf Sitzung folgte. Knapp zwei Monate, nachdem Deng in Peking den Zug bestiegen hatte, beschloss das Politbüro am 10. März 1992 das sogenannte Dokument Nummer 2. Deng Xiaopings Kurs der wirtschaftlichen Liberalisierung und Reformen sollte beibehalten werden. Der Politikfuchs konnte so viel politisches Momentum aufbauen, dass er den Machtkampf gewann. Die Entfesselung des privaten Unternehmertums. Mit Dengs Reformen, in China als Geige Kaifang und im Westen als Öffnung Chinas bekannt, begann eine wirtschaftliche Boomphase, in der Chinas Mittelständler verschiedene Entwicklungsstufen durchliefen. Zwischen 1978 und 1992 wuchsen sie in Anzahl und Umfang, gefördert durch staatliche Unterstützung für die Entwicklung kleiner kommunaler und selbstständiger Unternehmen. Wir erinnern uns an die faszinierende Lebensgeschichte von Cao Dewang mit Fu Yao. Von 1992 bis 2002 lag der Schwerpunkt der chinesischen Wirtschaftspolitik auf der Entwicklung des nicht öffentlichen Sektors durch die Reduzierung der Staatsbeteiligung an mittelständischen Firmen. Als Folge wuchs Chinas Bruttoinlandsprodukt 1992 um 14,2%. Ein Jahr später waren es 13,5%. Während des gigantischen Booms der 1990er und 2000er Jahre fluteten große Geldmengen von staatsnahen Investmentfonds und amerikanischen Großbanken den chinesischen Markt. Lagen die ausländischen Direktinvestitionen 1992 bei 4 Milliarden Dollar, steckten ausländische Konzerne nach Dangs Reise im Schnitt mehr als 35 Milliarden Dollar pro Jahr in die chinesische Wirtschaft. 2001 trat China der Welthandelsorganisation WTO bei und mit der Theorie der drei Vertretungen öffnete sich die Partei ideologisch für das freie Unternehmertum. Noch heute erzählen mir chinesische Unternehmer begeistert von dieser Zeit der Entfesselung, in der eine unglaubliche Energie zu spüren gewesen sei. Jeder wollte Unternehmer werden, von den sich neu bietenden Möglichkeiten profitieren und die Zukunft Chinas mitgestalten. Es folgte eine rasante Entwicklung und Aufwertung des privaten Unternehmertums, die schwindlig machen konnte. Der Gründer des kommunistischen China, Mao Zedong, hatte Unternehmer und Kapitalisten noch enteignet und auf die unterste Stufe der Gesellschaft verbannt. Deng Xiaoping hatte ihnen eine Hand gereicht, indem er das Privateigentum tolerierte. Und nur eine weitere Generation später lud Parteichef Jiang Zemin mit seiner Rede der drei Vertretungen am 1. Juni 2001 Unternehmer ein, der Partei bei und so zumindest an den Rand der politischen Macht zu treten. Die in der Luft liegende Stimmung zu der Zeit war geprägt von Optimismus. Die Menschen hatten den Eindruck, dass sich China in eine positive und etwas liberalere Richtung entwickelte. Private Unternehmen wurden für die Modernisierung des Landes unverzichtbar und schufen die meisten neuen Arbeitsplätze und einen Großteil des Wohlstandes. Kritik der westlichen Presse an der kommunistischen Partei konnten zu der Zeit viele Unternehmer nicht nachvollziehen. Die vorherrschende Meinung war: Heute ist besser als gestern und dieses Jahr ist besser als das Vergangene. Was so viel hieß wie: Schaut, wo wir herkommen und wie weit wir gekommen sind. Die Bevölkerung teilte diesen Optimismus und das moderate Zusteuern auf eine erfolgreiche, offenere Gesellschaft. Weitere Zeichen in dieser Richtung folgten. 2002 erließ China das erste Mittelstandsförderungsgesetz. 2004 wurde die Verfassung geändert. Der nichtstaatlichen Wirtschaft wurde offiziell ein Rechtsstatus in der sozialistischen Marktwirtschaft zuerkannt. Heute befindet sich die Mehrheit der chinesischen Mittelständler in Privatbesitz und hat ihre Wurzeln in einem stark ausgeprägten Unternehmergeist. Doch was bedeutet dies nun für deren Internationalisierung und für uns in Deutschland? Anfang Februar 2018, kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest und während einer langen Reise in das winterliche Nordchina, stellte ich mir genau diese Frage.